Martin Weinrauter, jetzt im Grohmann und Weinrauter Podcast aus dem Börsenradiostudio.
Martin Weinrauter ist mein Name, Fondsmanager, Vermögensverwalter seit vielen, vielen Jahren, na Jahrzehnten kann man sagen. Unsere Kernkompetenz ist Risikomanagement und das muss man bei all dem, was wir sagen, immer im Blick behalten. Risikomanagement heißt für uns, wenn die Kurse runterfallen, wollen wir aus dem Markt rausgehen und wenn die Kurse hochgehen, ist auch ein Risiko an der Performance nach oben nicht teilzunehmen, wollen wir dabei sein. Und das heißt natürlich jetzt in einer Marktphase, wo sich der Markt ein wenig festzufahren scheint, wenn man auf den DAX-Index schaut, ist natürlich eine interessante Frage. Was heißt das jetzt für uns?
Dieser Frage wollen wir nachgehen. Ich bin Andi Groß aus dem Studio des Börsenradio. Herr Weinrauter, was passiert denn da gerade an der Börse? Was kommt da noch auf uns zu? Worauf stellen Sie sich ein? Worauf müssen sich die Anleger einstellen? Ich habe so den Eindruck, der Markt derzeit zwischen Sommerloch und Bilanzsaison. Es gibt immer noch diese heißen Diskussionen, Zinsen, Rezession, Inflation, Crash oder Hosse. Um jetzt vielleicht die Gegenwart so ein bisschen einsortieren können, hilft es, den Blick auch in Richtung Vergangenheit zunächst einmal zu lenken. Warum stehen wir dort, wo wir stehen? Warum sind die Themen, die ich gerade angesprochen habe, echte Dauerthemen?
Ist natürlich ein interessanter Punkt. Wir stehen jeden Tag aufs Neue im Hier und Jetzt. Jetzt haben wir das, was wir jetzt haben. Und die Zukunft, das sind halt gewisse Erwartungshaltungen, die man auf die Zukunft richtet, Sommerloch oder darüber hinaus. Aber was wir haben, sind natürlich konkrete Erfahrungen und Erinnerungen an die Vergangenheit. Und da kann man natürlich schon sehen, was hat uns hier hingeführt, wo wir heute stehen. Und das ist natürlich das große Thema der Inflation und das, was die Zentralbanken daraus machen. Erinnern wir uns kurz zurück. Vor gut zwei Jahren ging das los. Man hat die Energiepreise steigen sehen. Man hat geglaubt, naja, komm, wir haben jahrzehntelang keine echte Inflation gehabt. Das ist eins dieser typischen Zwischenspiele, die der Markt so bringt. Energiepreise hoch, treibt so ein bisschen die Inflation, danach kommt es wieder runter. Und dann war diesmal doch alles anders. Es war viel hartnäckiger. Auf einmal werden die Zentralbanken dann doch wach, halten dagegen. Und dann kommt diese Geschichte, die man immer wieder im Markt sieht, wenn die Zentralbanken gegen die Inflation agieren und eine Anti-Inflationspolitik betreiben, machen sie zwei Dinge. Sie schieben den Zins hoch und sie nehmen Liquidität aus dem Markt. Und wenn das geschieht, ist das natürlich für einen Markt niemals gut, kann überhaupt nicht gut sein. Es gibt da gar keine Debatte. Und darum ist der zentrale Spruch, den man immer im Auge hat dabei, never fight the Fed in Amerika. Oder auf Deutsch halt, bekämpfe nicht die Zentralbank bei ihrer Politik. Märkte gehen runter, aber hallo.
Gehen die auf breiter Front runter, alles? Oder gibt es da einzelne Branchen, Werte, Themen, die es besonders trifft? Haben Sie da Beispiele?
Na gut, der Rutsch runter war im Gesamtmarkt. Aber wenn man sieht, es gibt natürlich überall Spitzen, wo die Zinserhöhungen stärker greifen. Und das eine Thema erscheint dem normalen Börsenakteur ziemlich abstrakt, die Diskontierung von zukünftigen Gewinnen. Das heißt, habe ich Wachstumswerte, habe ich viel Gewinn in der Zukunft. Und wenn ich in der Gegenwart dann einen hohen Zins oder höheren Zins habe, wird der Gewinn in der Zukunft dadurch weniger attraktiv. Heißt also, alle Wachstumswerte, Tech-Werte, gerade in Amerika, die großen Tech-Werte hat es richtig erwischt, den Teppich drunter weggezogen, weil das, was man sich für die Zukunft erwartet hat, war auf einmal weniger wert oder schien weniger wert zu sein. Die andere Seite sieht man hier in Deutschland natürlich auch genau, Bauwirtschaft, Baubranche, Kredithebel, alles auf Kredit finanziert. Wenn da die Zinsen hochgehen, hagelt es da rein. Das waren sicherlich die Hotspots.
Also es ging ja abwärts, etwa 9 Monate, das war schon ziemlich heftig, bis Oktober 22 und dann auf einmal die Kehrtwende, ohne eigentlich, dass sich äußere Bedingungen wesentlich geändert hätten. Warum jetzt, wir sind ja auch schon wieder fast 9 Monate, warum ging es jetzt wieder aufwärts, warum haben wir die 16.100, 200 Punkte gesehen?
Das ist das Phänomen, was wir immer wieder im Markt sehen. Die Börse lebt zwar in der Gegenwart, aber sie handelt die Zukunft. Das heißt, in dem Moment, als man nach 9 Monaten gesehen hat, dass die ersten Wirkungen in der Peripherie so leicht zu sehen ist, leichte rezessive Tendenzen, hat man gesagt, siehe da, die Zentralbanken haben ihr Ziel erreicht. Und weil sie ihr Ziel erreicht haben, brauchen sie ja die Zinsen nicht weiter hochnehmen. Und wenn die Zinsen nicht weiter hochgehen, werden sie irgendwann wieder runtergehen. Also wird alles gut. Außerdem hatte man sich, Menschen sind nun mal so, sehr schnell an diese Gegenwart der höheren Zinsen gewöhnt und beide Effekte haben dazu geführt, dass man gemerkt hat im Markt, es geht nicht weiter runter, wir handeln jetzt eine neue Zukunft, nicht never fight the Fed, sondern das Ziel der Fed ist eigentlich schon erreicht, auch wenn es noch gar nicht wirklich erreicht ist und darum handeln wir eine Zukunft, die positiv ist und wir kaufen heute Weil immer dann, wenn die Rezession zu Ende ist, werden die Kurse ja wieder steigen und das nehmen wir vorweg. Und das war die Geschichte, die vor 9 Monaten angefangen hat.
Was bedeutet das jetzt? Geht das jetzt so weiter? Kann man jetzt sagen, na ja, die werden ja dann die Zinsen wieder senken und eine Rezession, ja, so schlimm wird die nicht werden. Wie sehen Sie da die Zukunft?
Na, schauen wir mal einen dieser Faktoren an, die man deutlich sehen kann, dass man konkret das Ganze betrachten könnte, ist der Zins. Die Zentralbanken heben die Zinsen an, aber sie haben Zugriff auf die kurze Seite, also auf kurze Zinslaufzeiten. Sagen wir, bis ein Jahr kann man beeinflussen. Und was dann länger kommt, ist dann ein länger laufender Zins. Und was man sieht, ist, dass normalerweise der Zins für längere Laufzeiten höher ist als der Zins für kürzere Laufzeiten. Es ist klar vom Effekt her, man gibt sein Geld länger weg, man kriegt es nicht zurück, wenn man es verliehen hat für längere Zeitraum. Also kriegt man dafür einen höheren Preis, als wenn man sein Geld nur für kurze Zeit weggibt. Aber wir haben im Moment halt eine inverse Zinsstruktur, also sie ist gedreht. Und das heißt, die kurzen Zinsen sind höher als die langen Zinsen. Und das heißt, Klartext, wenn ich mein Geld jetzt länger verleihe zu einem niedrigen Zinssatz, als ich es kurzfristig machen könnte, kann ich das nur dann tun, wenn ich erwarte, dass er in 2 oder 3 Jahren der Zins deutlich tiefer ist. Und dann sage ich, hopp, dann mache ich das doch jetzt, dann habe ich langfristig diesen Zins. Der ist zwar niedriger als der kurzfristige, aber in the long run werden die Zinsen nur runterkommen. Und deswegen bin ich besser dran, wenn ich jetzt für längere Zeit meinen Zins für weniger Geld verleihe. Das ist die Erwartungshaltung, die zeigt, dass der Markt glaubt, ja, wir werden wieder sinkende Zinsen bekommen. Und das heißt eigentlich, die Zentralbankpolitik hat funktioniert, die Inflationsraten gehen runter und wir haben eine Rezession bekommen. Das wäre ein Fakt, was man im Markt sieht. Das Interessante daran ist natürlich, wenn wir eine Rezession bekommen würden, wäre das überhaupt nicht gut für die Unternehmensgewinne. Und die Unternehmensgewinne sind nun mal das Rückgrat der Börsenkurse. Wenn die Unternehmensgewinne steigen, steigen langfristig auch die Börsenkurse. Mhm. Und wenn man jetzt diese rezessive Tendenz sieht, könnte man den Markt natürlich fragen, lieber Markt, was machst du denn da eigentlich? Was glaubst du denn jetzt? Glaubst du, dass die Zinsen sinken und dass wir eine Rezession bekommen oder glaubst du an steigende Unternehmenszahlen und Börsenergebnisse? Das ist eine gute Frage.
Aber das ist auch so mein Lieblingsthema, inverse Zinsstruktur, wo alle sagen, ja, das ist ja völlig klar. Sobald du hier eine inverse Zinsstruktur siehst, dann muss zwangsläufig eine Rezession kommen. Und dann sind wir in der Mathematik. Ist das eine notwendige oder eine hinreichende Voraussetzung? Oder ist das einfach Zufall? Also Schneewittchen hätte ja auch nur, keine Ahnung, 5 Zwerge treffen können.
Schneewittchen und die 5 Zwerge. Man kann eine Sache kompliziert machen, man kann eine Sache auch einfach machen. Und die einfache Sache in dieser Hinsicht bei einer inversen Zinsstruktur ist völlig undiskutierbar, weil sie ist einfach Fakt. Wer verleiht sein Geld zu einem niedrigen Zinssatz, als er bei kurzen Zinsen bekommen könnte? Nur der erwartet, dass in 3, 4 Jahren die Zinsen tiefer sind. Und wenn ich dann meinen hohen kurzfristigen Zins wieder anlegen muss, kriege ich so viel weniger, dass sich es für mich lohnt, heute den niedrigen Zins zu akzeptieren. Das heißt, das ist Fakt. Diejenigen, die das tun, erwarten für die Zukunft einen niedrigen Zins. Und jetzt kommt es zu der spekulativen Frage, was führt diese Situation herbei? In den meisten Fällen der Vergangenheit war das eine Rezession. Es gab eine Rezession, die Wirtschaft lief schwach, die Zentralbanken haben die Zinsen gesenkt und darum gingen die Zinsen runter. Aber so muss es natürlich überhaupt nicht sein. Es kann genauso gut sein, dass entweder diejenigen, die heute lang mit niedrigen Zinsanlegen Unrecht haben, ganz einfach, oder eben andersrum, dass etwas anderes den Zins nach unten hinbringt, nämlich nicht eine Rezession, sondern eine der sanften Landungen der Zentralbanken. Aber das gelingt so selten, dass die Zentralbanken eine sanfte Landung der Wirtschaft hinbekommen, ohne einen Absturz zu produzieren, dass man das kaum in das mathematische Kalkül aufnehmen kann. Es ist eine sehr seltene Situation, aber passieren kann sie natürlich. Lassen wir uns mal überraschen. Die Börse wird das regeln. Sie ist richtig gut da drin. Wir dürfen gespannt sein, wo sie hinläuft.
Das mit der sanften Landung, das hätte ja auch niemand gedacht, dass man eine A320 im Hudson River landen kann ohne Antriebe. Scully hat das uns gezeigt, dass es geht, auch unter Stress. Aber kommen wir wieder zurück. Zweites Lieblingsthema, dieser Zusammenhang, diese Korrelation zwischen Rezession, Unternehmensgewinne und das ist dann immer gleich ganz schlecht für die Börsen. Das ist eine Korrelation, die stimmen kann, aber nicht stimmen muss, weil Unternehmensgewinn ist ja im Grunde genommen ganz einfach gesprochen die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben.
Schon, Aber der interessante Punkt ist ja was anderes. Die Börse handelt nicht den aktuellen Gewinn. Das macht sie schon, wenn die Börse sich enttäuscht zeigt, weil die Zahlen nicht ganz so gut sind, wie man das erhofft und geglaubt hat im Vorfeld. Die Börse handelt die Zukunft. Sie handelt Schätzungen, was, der, sag mal, wenn ich auf den DAX gehe, die Unternehmen des DAX-Index in einem halben Jahr, in einem Jahr, in zwei Jahren verdienen werden. Das sind Schätzungen. Diese Schätzungen hängen natürlich von Prämissensetzung ab. Was glaube ich, das geschieht? Und dann nimmt man alle möglichen Puzzleteile, legt das Bild aus und sagen, so wird es. Und wenn es so kommen wird, dann werden die Gewinne da und dort sein. Aber wenn ein Puzzlestück nicht passt oder man es sich passend gemacht hat und es kommt anders, geschieht was ganz anderes dabei.
Was passiert denn jetzt? Lösen Sie das Ganze doch mal für uns auf.
Genau, Börsendurchblick. Muss man einfach, wer so einen Namen wählt, muss auch auflösen. Ich gehe mal zurück nochmal auf die Aktiengeschichte und auf den Oktober, weil das hilft uns bei der Auflösung. Der erste Markt, den ich wirklich wahrgenommen habe, als den, der auf einmal Fahrt nach oben in Aufnahmen war, der Dow Jones Index. Boah, im Oktober in einem Rutsch, 6 Wochen lang am Stück, ist er bis Mitte November hochgelaufen. Seitdem hat er sich da seit November festgebissen und kam da nicht drüber weg, pendelte hin und her. Jetzt, in den letzten Tagen, ist er drüber hinausgegangen und hat diese Bewegung nach oben hin fortgesetzt. Sieht erstmal schon mal gut aus. Kamen die anderen Märkte. Der DAX, der in mehreren Schüben hochgelaufen ist, der letzte Schub war der China-Schub, nachdem China seine Corona-Maßnahmen aufgehoben hat und man hat sehr viel Hoffnung reingesetzt, ob das so doll ist, können wir gleich uns vielleicht nochmal angucken. Und dann kam etwas in Amerika, das war der Hingucker schlechthin. KI-Fantasie. Fantasie kommt in den Markt und diese Fantasie besetzt auf einmal die Gedankenwelt der Börsianer mit etwas anderem als dieses mittlerweile schon so langweilig gewordene Inflation- und Zinsthema KI. Nvidia, boah. Sie haben sich gedrittelt, anschließend vervierfacht. Und alle Welt in Amerika springt auf den Zug und sagt, wir auch. Wir haben auch was mit KI zu tun und wir werden ganz tolle Gewinne machen. Vielleicht, wir werden sehen. Und die Börse springt drauf an und 10 Aktien ziehen den ganzen S&P-Index nach oben und die anderen 490 pendeln sich aus und gucken mehr oder weniger zu. So, und da kommt natürlich die Frage, was heißt das jetzt, wenn einfach ein paar Aktien auf einer Fantasiewelle den Markt nach oben hin reißen und ziehen? Kann das eine Zukunft haben? Das ist jetzt genau die Ausgangslage, an der wir stehen. Die Börsen laufen sich ein bisschen fest. Ein Nachzügler nach dem anderen kommt in den Markt rein, holt auf. Und jetzt steht man da und sagt, was nun mit den Zinsen, der Inflation, der Rezession und was macht der Markt draus?
Das ist immer die Frage. Ziehen die anderen jetzt nach oder merkt man dann, KI zum Beispiel, das war ein Hype, das war zu viel und wir ziehen uns dann doch wieder zurück, wie nach dem Wasserstoff-Hype zum Beispiel.
Mein Thema halt, Wasserstoff. Ja, aber KI, es ist der typische Hype, den man sieht, aber steckt natürlich eine Menge an Fantasie dahinter. Aber das ist nichts, was die Börsengewinne, die eben das Rückgrat der Bewegung sind, relativ überschaubaren Zeiträumen so beflügeln werden. Es ist eine maßlose Übertreibung. Aber so sind Börsen nun mal. Und das ist wirklich, was Sie eben gesagt haben, ist genau der Punkt. Kommen die, die so hektisch vorweggelaufen sind, wieder zurück? Oder bleiben sie stehen und können die anderen, die bisher nichts gemacht haben, hinterherlaufen und können sie jetzt auch steigen? Wenn man nach Deutschland guckt, dann hat man den DAX, der einfach anfängt festzuhängen. Seit 3 Monaten schon kommt er nicht wirklich von der Stelle. Sie haben die 16.000 erwähnt, mal drüber, mal drunter, mal hin, mal her. Und der MDAX, die nächste Reihe der deutschen Aktien, hing wirklich zurück und man merkt auf einmal im Moment, dass der MDAX ein wenig an relativer Stärke gewinnt gegenüber dem DAX. Man sieht es, wenn man sich den 3-Monats-Chart anguckt, ganz deutlich, da tut sich was. Die, die bisher nicht so richtig wollten oder konnten, fangen an, etwas zu laufen. Und auch wenn man nach Amerika guckt, Russell 2000 rührt sich und bewegt sich ein bisschen. Aber die Frage ist natürlich, ob diese Schwalben tatsächlich einen Sommer machen. Kommen die, die vorweggelaufen sind, zurück? Oder schaffen es die, die bisher zurückgeblieben sind, das aufzuholen und kommen nach oben? Und das wird an den Zahlen hängen, an den Gewinnschätzungen, an den realen Gewinnmeldungen der Unternehmen. Passen sie zu den positiven Gewinnschätzungen? Und wenn das positiv ausgeht, hat die Börse natürlich die Chance, in der Breite aufzuholen. Und das ist der Schlüssel im Moment. Schafft es der Markt, in der Breite auch nach oben hinzugehen? Oder haben wir nur ein paar Frontrunner gesehen, denen die Puste ausgeht? Das ist der Punkt.
Ja, und was ist mit dem Sommer in Anführungszeichen China geworden? Wir dachten, die stehen jetzt alle auf nach dem Thema Corona. Es war aber ein kurzer Sommer, oder? So ein richtiger Rudi Carrell-Sommer.
Es sind zwei Dinge, wenn man nach China guckt. Einmal ist es die Binnenkonjunktur, die unter den unterschiedlichsten Dingen lastet. Vor allen Dingen die Immobilienproblematik in China, die da viele, viele Jahre hinweg auf enormen Pump gebaut hat, extreme Leerstandsraten, gar nicht gut. Also das Vertrauen ist weg. In China, ein großer Teil des chinesischen Privatvermögens hängt in Immobilien und da läuft es gar nicht. Und deswegen ist das für die Konjunktur in China, für die Binnenkonjunktur mal gar nicht gut. Der zweite Punkt, der hinzukommt, ist, der Export läuft auch nicht. Das heißt, das, was andere Länder in China bestellt haben, ist wirklich mau. Und die Frage ist, warum? Mögen sie China nicht mehr, kaufen sie lieber zu Hause ein oder läuft es in diesen Ländern auch gar nicht so doll? Was wieder eben ein Punkt dafür wäre, dass es bei uns in der Wirtschaft nicht so toll läuft, wie der S&P und der Nasdaq in der letzten Zeit gezeigt haben, dass China. Aber China hängt in einem größeren Kontext drin. Auch wenn China für mich kein Emerging Markets mehr ist. Aber wenn ich in eines unserer Modelle mal reinschaue, es heißt Ivy und baut die Anlagestrategie der nordostamerikanischen Universitäten in Anteilen nach mit unserer Interpretation, dann habe ich dort ein Kaufsignal gesehen jetzt im letzten Monat. Das kam schon lange nicht mehr. Und das war Emerging Markets. Wenn China nicht wirklich dazugehört, in dem Kontext werden sie heute gehandelt. Wir haben tatsächlich ein richtig klares Kaufsignal zunächst mal gesehen von Emerging Markets. Aber ich möchte da von China runtergehen. Fast könnte man sagen, Emerging Markets ex-China wäre im Moment vielleicht die bessere Variante. Und dann stellt sich die Frage, warum kommt dieses Signal? Da muss man sehen, dass die Zentralbanken der Emerging Markets tatsächlich kommen gesehen haben, was die Amerikaner machen, haben vorne weglaufend ihren Zins schon mal erhöht, haben nicht zu hohe Kapitalanflüsse gehabt, haben einen hohen Zins in ihren Ländern und sehen, dass die Inflationsraten schon runterkommen. Und weil wir jetzt einen relativ schwachen Dollar haben, sodass die Amerikaner sagen, natürlich, ich muss mein Geld im Ausland anlegen, ich habe ja einen schwachen Dollar, bekommen die Emerging Markets ein enormes Potenzial. Ob sie es wirklich in dauerhafte Gewinne umnutzen können, weiß ich nicht. Aber Emerging Markets war ein sehr interessantes Kaufsignal, was mich überrascht hat. Und die andere Geschichte, die Zurückbleiber, wir hatten eben am Anfang die Immobilienaktien, die sahen überhaupt nicht gut aus. Und es ist völlig erklärlich, warum sie nicht gut aussahen. Aber in Amerika, wenn man jetzt hinschaut, diese ganzen zerdepperten Kursverläufe von Immobilienaktien sind in den letzten Monaten nicht weiter gefallen, haben einen Boden gebildet und wir sehen im Moment ein Kaufsignal nach dem anderen bei amerikanischen Immobilienaktien auftauchen. Und da sind natürlich diese Fragen, die zurückgebliebene, die Emerging Markets, die Immobilienaktien, schaffen die es als Beispiel für all die anderen, jetzt wirklich Fahrt aufzunehmen, das nachzuholen, was die anderen gezeigt haben? Das ist die Frage des Sommers. Beantworten kann ich die nicht, aber eine Positionierung ist natürlich attraktiv. Wenn es falsch ist, geht man wieder raus, aber das sind im Moment die Chancen.
Ivy guckt sich das Ganze immer an. Wie schnell reagieren Sie da auf diese Signale?
Ivy, erstmal muss man sehen, was heißt denn das? Ist das englische Wort für Efeu und dass die Ivy liegt da im Nordosten der Universitäten der Vereinigten Staaten? Nur um den Namen einfach mal zu klären. Das ist ein Modell, was sehr robust läuft, was ganz pointierte Signale setzt, was aber langfristig orientiert ist. Also was wir jetzt haben, ist ein Langfristsignal, was aber nicht heißen muss, dass es jetzt langfristig unbedingt laufen muss. Hier und jetzt ist eine Positionierung attraktiv. Jeder, der sich die Charts der Emerging Markets jetzt anguckt, nur mal drauf guckt, sieht einfach, was ich in dem Moment meine. Ob mehr daraus passiert, hängt an vielen Faktoren. Aber die Positionierung des Modells ist für mich im Moment, wenn ich drauf gucke, auf dem Markt absolut nachvollziehbar. Es ist eine Chance, nicht mehr und nicht weniger.
Ja, Herr Weinrauter, dann gönnen Sie uns und unseren Hörern doch mal ganz kurz eine Zusammenfassung.
Der Punkt, an dem der Markt steht, ist die große Frage, ob die Breite des Marktes, also die kleineren, die mittleren Titel, die bis jetzt zurückgeblieben sind, ob die es wirklich schaffen, in diesem Umfeld nach oben hinzukommen, ob die Datenlage das tatsächlich bestätigt, dass diese Aktien nachholen, was die anderen vorweggenommen haben. Wenn das gelingt, wird der Markt weiter nach oben gehen. Wenn das nicht gelingt, wenn sie es nicht schaffen, in der Breite nach oben hinzukommen, werden wir eine Korrektur am Markt sehen.
Klare Ansagen, klare Aussagen. Ich bedanke mich für diesen Börsendurchblick. Grüßen Sie Ivy und die Kolleginnen und Kollegen und ich freue mich auf unseren nächsten Talk.
Danke, bis dann.
Das war aus dem Börsenradiostudio der Börsendurchblick, der Podcast mit Martin Weinrauter.